Guten Morgen und herzlich willkommen zum Vosebox Earnings Call. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Herrn Jürgen Pampel, CEO.
Ja, herzlichen Dank von meiner Seite. Schönen guten Morgen hier aus Delbrück zu dem heutigen Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung unseres Jahresberichts. Ja, was mit dem gestrigen Tag nun endlich geschehen ist, darüber sind wir insoweit jetzt auch froh, dass wir diesen nächsten Schritt haben beschreiten können. Ich möchte ganz kurz nochmal einige wesentliche Dinge der letzten Monate Revue passieren lassen, um dann im Weiteren zusammen mit meinem Kollegen, dem Herrn Zabel, auf die Einzelheiten unseres veröffentlichten Berichts gerne einzugehen. Wir haben, wie Sie wissen, zunächst einmal in 2019 mit einer sehr guten Perspektive, mit einem sehr guten Umsatz und letztlich auch Ergebnispotenzial gestartet. Das alles war getragen von sehr weitreichenden Rahmenvereinbarungen mit sehr, sehr großen Kunden in den für Voltabox adressierten Märkten. Sie kennen die im Wesentlichen, also im Bereich der Intralogistik, im Bereich der Bus-, E-Bus-, Trolleybus-Anwendungen, im Bereich von Bergbaumaschinen, Landmaschinen, Baumaschinen, aber eben auch bei etwas abgewandelten Anwendungen. Da denke ich insbesondere an die Hochleistungs-Starterbatterien, die wir seit einigen Jahren für BMW-Motorrad entwickeln und in den Markt bringen. Also die Prognosen, die Aussichten Anfang 2019 wirklich sehr hoch, sehr chancenreich. Wir haben dann im weiteren Verlauf, das alles wissen Sie, verschiedene Entwicklungen und Ereignisse gehabt, die uns dann unterjährig dazu gebracht haben, Anpassungen vorzunehmen. Ich möchte noch mal kurz erinnern, dass wir eine ganz wesentliche Projektverschiebung etwa vor einem Jahr, Mitte letzten Jahres zu verzeichnen hatten für einen großen Auftrag, der unmittelbar zur Auslieferung anstand vor 12 Monaten in Amerika, in den USA, was uns dort in doch große ja, Probleme und Herausforderungen, die zu meistern waren, gebracht hat, wo wir zu guter Letzt rund 20 Millionen US-Dollar fest gebuchtem und geplanten Umsatz letztlich abschreiben mussten. Also in der Art, dass es eben in 2019 nicht realisiert werden konnte. Es kam dazu, dass aufgrund von Technologiewechseln bei Zelllieferanten, bei großen Zelllieferanten Versorgungslücken auftraten in der Belieferung, in unserer Belieferung, die uns dann auch ab Mitte letzten Jahres letztlich für etwas mehr als 3 Monate gezwungen haben, die Produktion zu drosseln, die Anlagen runterzufahren von einem Dreischichtbetrieb auf einen Einschichtbetrieb herunterzugehen. Parallel gab es bei dem großen Kunden im Bereich unseres Bergbaugeschäftes eine interne Refokussierung derart, dass Komatsu Underground ihr eigenes Programm zur Elektrifizierung der wesentlichen Fahrzeuge ihrer Produktpalette auf eine Art und Weise auf einen Prüfstand gestellt haben, um die bis dahin angewendete Vorgehensweise abzusichern, in Frage zu stellen oder zu bestätigen. Dieses Ganze ist mit einem namhaften, durch Komatsu beauftragten Unternehmensberatung durchgeführt worden. Und die Konsequenz für Voltabox, die damit verbunden war, war, dass ein doch arg gedrosseltes Abnahmeverhalten für zunächst eingelastete Großbatteriesysteme für diese Anwendungen von uns hinzunehmen war. Dieses Ganze hat letztlich dazu geführt, dass wir im Spätsommer im letzten Jahr unsere Jahresprognose, das wissen Sie, dramatisch zurücknehmen mussten. Wir haben gleichzeitig im Management hier unseres Unternehmens uns in der Art ausgerichtet, dass wir bereits im September letzten Jahres einen rigiden Maßnahmenplan umgesetzt haben, den man mit Fug und Recht als Restrukturierungsansatz bezeichnen darf. So ist es gekommen, dass wir entsprechende Personalstrukturen deutlich angepasst haben auf die reduzierten Vorgaben. Wir haben intensiv an unseren Produkten und Systemen gearbeitet in Richtung einer wertanalytischen Kostenoptimierung, wo in ganz wesentlichem Umfang Teilereduzierungen erreicht werden konnten, wo flankierend im Bereich der Beschaffung unsere Lieferantenstruktur sehr viel breiter gefasst werden konnte mit neu ausgehandelten Konditionen. Es sind technologische Schritte ins Auge gefasst worden, um die Möglichkeiten aus diesem flexiblen Baukastenansatz, den Voltabox ja seit Jahren als ganz wesentlichen USP ausweist, um das noch sehr viel weiter fassen zu können. Und wir haben nicht zu guter Letzt eben eine Refokussierung betrieben und wirklich die Anwendungsbereiche, sprich die Zielmärkte, für uns soweit bestätigt, in denen wir fortan und auch zukünftig ausschließlich uns sehen, unsere Produkte und unsere Leistungen sehen. Und anderes ist demzufolge in Frage gestellt und korrigiert worden. Ich erinnere nur an, um ein Beispiel zu geben, an unsere durchgeführte Trennung von dem Geschäft mit Hochleistungselektronik und Antriebskomponenten, was bis dahin in dem Berichtssegment Volta Motion ausgewiesen wurde. Die Ergebnisse, die Sie in dem gestern veröffentlichten Jahresbericht nachgelesen haben oder vor Augen haben, zeigen, dass wir in einem erheblichen Ausmaß Wertberichtigungen durchgeführt haben und damit letztlich in einer Art Fortsetzung dieser Strategie, die im Spätsommer im letzten Jahr begonnen hat, für eine Neuausrichtung, eine neue Basis, eine neue Grundlage für Voltabox zu schaffen. Die Maßnahmen, die wir in unserer Bilanz in diesem Zuge jetzt zeigen, sind, das ist mir jedenfalls an dieser Stelle durchaus wichtig, sehr wohl überlegt und durchaus auch in Ruhe und von langer Hand vorbereitet und ganz bewusst eben auch umgesetzt worden. Es ist also nicht so, dass es aus irgendeiner Situation heraus spontan motiviert wäre. Wir sind soweit sehr gut aufgestellt. Ich werde gleich am Ende da auch nochmal, denke ich, Gelegenheit haben, einen kurzen Ausblick zu geben aus der Situation, die gegenwärtig besteht, in die Zukunft geschaut und ja, möchte jetzt auf den Herrn Zabel verweisen, der die Einzelheiten zu unserem Jahresbericht gerne jetzt erläutern wird.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Wir haben gestern den Geschäftsbericht 2019 und auch den Quartalsbericht für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Wir haben festgestellt, dass wir umfassende Anpassungen der Bilanz vorgenommen haben. Da würde ich im ersten Schritt gerne auch im Detail darauf eingehen. Wir haben uns zu Beginn des Geschäftsjahres 2020, was ja klassischerweise auch der Aufstellungszeitraum für einen Geschäftsbericht ist, die Frage gestellt, inwieweit einzelne Vermögenswerte oder Assets in der Bilanz einen künftigen Nutzenzufluss generieren können, also anders formuliert einen künftigen Cashflow-Effekt auch generieren können und sind in vielfältiger Weise bei vielen Einzelansatz oder einzelnen Vermögenswerten eben zum Ergebnis gekommen, dass das nicht der Fall ist. Der Hintergrund in diesem ist, dass wir uns eben im Vorfeld über eine Refokussierung und Neuausrichtung auf Management-Ebene Gedanken gemacht haben, eine neue Strategie formuliert haben, die dann eben auch einen rückwärtigen Effekt auf Vermögenswerte hat. Wenn Sie sich dazu entschließen, in bestimmten Bereichen die Geschäftsaktivitäten künftig im Auslaufen oder ganz einzustellen, dann haben Sie immer auch Effekte auf die Gegenwart. Und das haben wir im Einzelnen eben beleuchtet und analysiert. Das war sehr viele Positionen, die wir eben einzeln analysiert haben und eben auch einzelnen Bewertungen unterzogen haben. Und diese Effekte haben wir in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer, aber angetrieben eben von uns selber, umgesetzt. Wir haben anschließend nochmal einen Impairment-Test, also einen Werthaltigkeitstest der verbleibenden Vermögenswerte durchgeführt aufgrund der und die eben den künftigen Cashflows aufgrund der Planung, die ja wiederum auch konservativer und vollkommen neu aufgestellt wurde, eben mit einem neuen Bottom-up-Ansatz. Also man nimmt sämtliche Verträge, die eben vorhanden sind und welche potenziell eben auch schon in konkreten Abstimmungsgesprächen sind und unterlegt nur die eben einer Planung, nimmt daraufhin nochmal individuelle Abschläge vor für, Sie haben es in der Vergangenheit gesehen, das Risiko von Projektverschiebungen, das Risiko von Realisierungen, mindert damit im Grunde den Nominalwert und kann daraus eben einen künftigen Cashflow-Effekt ermitteln. Und diesen Cashflow-Effekt stellen Sie am Ende des Tages der Gesamtsumme der Vermögenswerte gegenüber. Daraufhin hat sich keine weitere Abwertung ergeben. Das heißt, am Ende des Tages, dass unsere erste Handlung, eben die Einzelbewertung, so sinnig war, dass sie eben auch schon gereicht hat. Natürlich schon gereicht hat bei der Summe, ist einfach formuliert, zeigt aber eben auch die Notwendigkeit. Ein weiteres Ansatzkriterium, was wir verwendet haben, um dann nochmal eine Gegenprüfung zu machen, dass wir auf dem richtigen Wege sind damit, war eben die Gegenüberstellung mit der aktuellen Marktkapitalisierung des Eigenkapitals, was immer ein vernünftiger Test ist, wenn man im Grunde das wirtschaftliche Eigenkapital dem Marktwert gegenüberstellt und sind da im Moment ja auch recht übereinstimmend unterwegs, sodass sich daraus auch objektiv keine Abwertungsgründe in Zukunft ergeben. Wir haben, das werden wir gleich als Ausblick machen, in Q1 noch einen kleineren Effekt gesehen, was darin mündete, dass wir noch eine Drohverlustrückstellung einbuchen mussten für die Realisierung von Altmodulen, die eben mit negativen EBIT-Effekten verbunden ist und EBITDA-Effekten verbunden ist. Das hängt im Ergebnis nicht damit zusammen, dass wir in 2019 zu zaghaft waren, sondern dass eben auch der IDW in bestimmten Verlautbarungen herausgegeben hat, dass man nicht alle Corona-Effekte in 2019 schon antizipieren darf und wir eben daher so ein bisschen daran gebunden waren, dass wir gewisse Teile auch erst zum Anfang 2020 eben einbuchen durften. Wir sind am Ende des Tages überzeugt davon, dass die Bilanz, die jetzt eben vorliegt für 2019 und eben auch für Q1 2020, damit ein absolut sauberes Bild der Gesellschaft abgibt und eben keine Risiken auf bilanzieller Sicht enthält. Natürlich ist die hinterlegte Planung immer mit bestimmten Realisierungsrisiken verbunden. Das ist aber bei jeder Planung eben der Fall. Umso weiter nach vorne gehen, umso mehr Risiken ergeben sich. Wir haben, um die Klarheit und Transparenz zu fördern, im Geschäftsbericht eine mittel- bis langfristige Planung jetzt aufgenommen, weil wir immer wieder auch vernommen haben, auch von Seiten der Analysten, auch Seiten der Investoren, dass man doch gerne ein längerfristiges Gefühl für die Entwicklung der Voltavox haben möchte. Das haben wir uns angenommen, diese Kritik im Grunde, und haben das auf einer Umsatz- und EBITDA-Ebene reingenommen. Auch hier ist natürlich, und hier wollten wir sehr offensiv dran gehen und eben auch da ein Gefühl dafür vermitteln, was von den Umsatzplanungen, also dem Order Backlog könnte man sagen, ist denn absolut sicher aus unserer Sicht? Und wo sind denn noch, ich sag mal, Umsetzungspotenziale drin? Also wo sind noch gewisse höhere Risiken im Rahmen der Umsetzung vorhanden? Und das haben wir auch getrennt ausgewiesen, sodass man meines Erachtens aus heutiger Sicht ein sehr gutes Gefühl für die Zukunftsfähigkeit der Voltavox daraus ableiten kann. Wir haben mit Abschlägen gearbeitet, das heißt, es ist keine Planung, die idealtypisch ist, also nicht im Grunde die gesamten Möglichkeiten darstellt, sondern das, was wir heute als eben sicher und in einem dermaßen hohen Potenzial sehen, dass wir es eben heute schon in die Planung hineinbauen können. Nichtsdestotrotz unterliegt das künftigen Entwicklungen. Das ist eben immer der Fall, die eben sowohl sehr positiv als auch natürlich negativ sein können. An dieser Stelle. Wir haben häufig die Frage auch bekommen zu den Verschiebungen des Geschäftsberichtes, warum wir jetzt erst quasi am 20. August veröffentlicht haben. Wir hatten gestern dazu die Aufsichtsratssitzung und eben auch die Abschlussbesprechung mit dem Wirtschaftsprüfer, der uns ein uneingeschränktes Testat eben auch ausgesprochen hat, was im Ergebnis ja bedeutet, dass die Voltavox seitens des Wirtschaftsprüfers einen Going-Concern-Zeitraum von gestern 12 Monate hat. Das heißt, es bestehen keine bestandsgefährdenden Thematiken, auch wenn im Testat selber natürlich auf gewisse Risiken hingewiesen wird, was durchaus der Liquiditätssituation auch geschuldet ist. Die Verschiebung selber resultierte daraus, dass wir eben aufgrund unseres Ansatzes, dass wir gesagt haben, wir überprüfen die bilanziellen Positionen im Einzelnen, natürlich den Prüfungsschwerpunkt verändert haben. Also nicht wir, sondern der Prüfer musste seinen Schwerpunkt verändern, was eben, ich sag mal, die Folge einer Handlung war. Und eine Veränderung von Prüfungsschwerpunkten setzt natürlich auch immer ein Kapazitätsthema voraus, dass der Prüfer auch Kapazitäten vorhält und dass man das im vorgegebenen Zeitfenster schaffen kann. Und das war dann am Ende des Tages leider eben nicht mehr möglich, dass man das ursprüngliche Zeitfenster einhalten konnte, sodass wir eben diese Verschiebung hatten. Die Zahlen selber lagen auch schon jetzt länger dem Wirtschaftsprüfer vor. Man hat eben aber auch eben die Einzelbetrachtung, die wir vorgenommen haben, hat der Prüfer eben auch nachvollziehen müssen und das führte eben dann am Ende zu einer sehr umfassenden Prüfung und eben dann auch zu einer sehr langwierigen Prüfung. Das ist eben das Thema. Q1 haben wir gestern parallel mit veröffentlicht und werden eben den Quartalsbericht für das zweite Quartal ja auch in Kürze veröffentlichen, sodass wir dann auch wieder in dem normalen Reporting-Zeitraum angekommen sind und damit auch meines Erachtens die Gewissheit geben, dass da kein organisatorisches Problem hintersteht, sondern es eben der Gesamtsituation geschuldet ist, wenn man nun mal die Hälfte der Bilanzsumme Wert mindert. Das ist eben ein sehr umfassender Effekt. Bezogen auf 2019, wenn wir einen Blick auf die Leistungskennzahlen oder die Leistungsindikatoren werfen, die wir uns eben vorgenommen haben, haben wir eine Umsatzreduzierung 2019 im Vergleich, also wir sind jetzt bei einem Umsatz, den wir reportet haben, von 57 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr von knapp 67 Millionen Euro. Das ist sicherlich im Wesentlichen dieser Projektverschiebung und auch dem Belieferungsstopp im Bereich des Zellherstellers, den wir im August 2019 ja auch reportet haben oder annonciert haben, eben zurückzuführen. Das war ein Thema, was wir bis zum Ende versucht haben, noch auszugleichen, wo wir uns mit einer hohen Sicherheit auch drangegangen sind, dass wir davon ausgehen mussten, dass wir die ursprüngliche Planung 70 bis 80 Millionen weiterhin einhalten konnten, aber es hat sich leider am Ende nicht so realisieren können. Im Bereich des EBITDAs und im Bereich des EBITs sehen wir in 2019 natürlich erhebliche Effekte aufgrund der Abwertung, die wir vorgenommen haben. Das ist eben ein Folgeeffekt daraus. Deswegen haben wir den Versuch angestellt, über ein adjustiertes EBITDA und EBIT zu berichten, um ein Gefühl dafür vermitteln zu können, wie ist es denn operativ gelaufen? Also was wären denn ohne diese Abschreibungseffekte, die ja sehr vergangenheitsbezogen sind, wie wäre es denn, hätte es denn dann ausgesehen? Da sieht man, dass auch adjustiert ein negatives EBITDA eben vorliegt. Das ist im Grunde eine Folge daraus, dass der Umsatz nicht ausreicht, um damit eben rentabel zu sein, also ein Break-Even generieren zu können, einen positiven Break-Even-Effekt hier zu generieren. Das wissen wir, das sieht man im Grunde im Rahmen der angegebenen Mittel- und Langfristplanung, dass die Volta-Box einen Break-Even hat, der eben höher liegt als diese 57 Millionen Euro. Dass wir aber der Meinung sind, dass wir das in einen überschaubaren Zeitraum, und wir haben eben die Planung dort auch angegeben, um das Gefühl dafür eben auch darzulegen, schaffen können, das zu erreichen. Die Personalkosten selber, das werden Sie vernommen haben, sind gestiegen, was natürlich ein wenig widersprüchlich zu dem Restrukturierungsprozess, den wir haben, resultiert aber eben aufgrund der Jahresbetrachtung von Januar bis Dezember, eben aufgrund der Anfangsjahreseffekte, in dem wir noch einen sehr hohen Aufbau hatten und eben die Effekte sich jetzt in Q1 eigentlich erst richtig wahrnehmbar zeigen, dass man da eben gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Reduzierung hat. Die Materialeinsatzquote ist gestiegen. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass wir im Rahmen der Nutzung von Technologien, eben Modulen auf Altzellen zurückgegriffen haben, die eben auch noch einen sehr, sehr technisch sehr guten Stand haben, aber eben im Vergleich zu der Marktreduzierung im Lithium-Ionen-Bereich, was Zelleinkaufspreise angeht, eben noch eben dem Altprodukt entspricht und dadurch eben sehr hohe Materialeinsatzquoten darstellten. Wir haben in diesem Zuge sehr große Anstrengungen unternommen, um das eben auch abzuschneiden, um eben künftig dann es auch darstellen zu können, mit günstigen Zelleinkaufspreisen wieder bessere Margen zu erzielen, und haben eben damit mit allen Zellherstellern im Grunde Einzelabsprachen getroffen, dass wir eben die Bestellvolumina deutlich runterfahren, aber dafür eben flexibler auf Marktpreisänderungen eingehen können. Auf der Bilanzseite eben im Effekt, wenn man sich die Bilanz anschaut, sehen Sie im Wesentlichen eine deutliche Bilanzverkürzung eben um knapp 50% Rückgang der Bilanzsumme auf der Aktiv- und Passivseite. Man sieht eben, dass wir eben, das konnte man eben der Übersicht im Segmentbericht zu den Einzelabschreibungen, die wir da eben auch noch aufgeführt haben, auf welche Bereiche die eben entfallen, entnehmen, dass wir natürlich im Wesentlichen immaterielle Vermögenswerte abgeschrieben haben und eben auch Vorräte, die mit dem, den ich gerade beschrieben habe, Altmodulnutzungseffekt eben dann auch zusammenhängen. Diese Bilanzverkürzung hat jetzt die Situation, dass wir im Rahmen der immateriellen Vermögenswerte ausschließlich Entwicklungsleistungen bilanzieren nach IAS 38, die künftigen Umsatzeffekten gegenüberstehen, die mit der Planung korrelieren, das heißt mit einer sehr konservativen Planung korrelieren, sodass ich eben auch im Bereich der Aktivierung der Entwicklungsleistungen bilanziell kein Risiko mehr ergibt, beziehungsweise ein Risiko kann man nie ausschließen, aber kein großes oder kein messbares Risiko mehr ergibt. Man sieht, dass die Forderungen, die wir ja gegenüber unserem Hauptkunden haben, deutlich zurückgegangen sind, also eine planmäßige Rückführung hier eben vorhanden ist und auch im Bereich von Q1 nochmal deutlich zurückgegangen sind. Insoweit haben wir hier eben die Zusagen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, auch realisieren können. Die Liquiditätsposition, und das konnte man den ersten Meldungen auch entnehmen, wird als kritisch betrachtet. Das ist in der Tat auch ein, so wie es im Testat ja vorhanden ist, eine Größe, auf die man beachten muss und die eben auch wichtig ist, die im Detail zu steuern. Mit ungefähr 5 Millionen Euro zum Jahresende ist da kein großer Puffer vorhanden. Das ist aber ein Thema, mit dem wir uns jetzt exzessiv und seit mehr als einem Jahr intensiv beschäftigen, das exakt auszusteuern. Und durch das Testat, was wir eben erhalten haben, haben wir im Grunde den Nachweis dafür erbringen können, dass die Steuerung der Liquiditätslage dazu führt, auf die Art, wie wir es eben machen, dass es nachhaltig ist und eben kein bestandsgefährdendes Risiko in einer überschaubaren Zeit eben auch da gibt. Genau, das ist im Grunde erstmal so die Aktivseite. Auf der Passivseite haben Sie sehen können, dass die Eigenkapitalquote sich eben reduziert hat. Wir haben in dem Zuge die Kapitalrücklage angepasst und teilweise eben oder im Wesentlichen auch aufgelöst, um künftige Ausschüttungsmöglichkeiten sicherzustellen. Und sehen im Bereich der, und das ist sicherlich der größte Effekt im Normalgeschäft, in der Bilanzierung, einen IFRS 16-Effekt, das heißt eben die Bilanzierung von Leasingverbindlichkeiten und eben auch Nutzungsrechten auf der Aktivseite, die eben hier zu einer Bilanzerhöhung geführt haben, die eben dann entsprechend auch die Eigenkapitalquote eben belastet. Gut, im ersten Quartal, und wir haben den Bericht gestern mit veröffentlicht, deswegen würde ich da eben auch noch kurz ausführen, sehen wir eben erste große Corona-Effekte der Voltabox. Die Voltabox selber ist in zweierlei Hinsicht von Corona betroffen. Auf der Zuliefererseite haben wir erhebliche Einschränkungen gehabt von chinesischen Herstellern. Das sind dann nicht nur Zellen, sondern auch Leiterplatten und eben elektronischen Bauteilen Ware zu erhalten. Also waren wir im Grunde sehr, sehr früh betroffen und haben im Grunde, als das Thema auf chinesischer Seite wieder was geklärt war und eben auch wieder im Fluss war, auf der Auslieferungsseite die Schwierigkeit gehabt, dass wir die Produkte, die wir in Deutschland, Europa verkaufen, nicht verkaufen konnten, weil oder nicht ausliefern konnten, damit eben keinen Umsatz realisieren konnten in dem Moment, weil eben unsere Kunden entweder selber nicht ansprechen konnten, nicht die Zulieferer zugelassen haben oder wir die Ware nicht versenden konnten, weil eben auch an Grenzen erhebliche Schwierigkeiten vorhanden waren. Das heißt, die Voltabox ist auf einem sehr langen Zeitraum betroffen, was natürlich doppelt schwierig dann in dem Moment ist. Wir haben das erste Quartal dafür genutzt, um die Abwertung von den weiteren Modulen, die noch vorhanden waren, vorzunehmen, weil wir eben sehen, dass wir diese Restvolumina, die doch eine nennenswerte Größe einnehmen, auf einer überschaubaren Zeit, und das ist eben bei Lithium-Ionen immer entscheidend, dass wir eben die ältere Technologie frühzeitig dann noch in den Markt bringen, dass wir das eben nur mit Preisabschlägen machen müssen. Dafür haben wir eine Rückstellung nochmal erfasst, die im Grunde jetzt dann dafür aber sorgt, dass im Ergebnis keine weiteren außerordentlichen Effekte meines Erachtens zu erwarten sind. Ich habe es eben ausgeführt, der IDW, also das Institut der Wirtschaftsprüfer, hat eben verlautbart, dass es eben nicht alles in 2019 antizipierbar ist, und aus diesem Grund mussten wir eben diesen Effekt planmäßig erst in 2020 oder durften wir den auch planmäßig erst in 2020 eben darstellen. Gut, wenn wir einen Blick nochmal auf die Cashflows werfen Richtung Investitions- und Finanzierungscashflow, gibt es im Grunde noch zwei Besonderheiten. Im Investitionscashflow haben wir eine deutliche Reduzierung der Investitionstätigkeit gehabt. Das resultiert sicherlich, und ich habe es ausgeführt, aus der rigiden Liquiditätsplanung, die wir vornehmen, um eben hier dem notwendigen Wachstum Einheit zu gebieten, also notwendige Wachstumsfinanzierungen zu machen, aber eben nur eben im Mindestmaß umzusetzen. Das haben wir in 2019 schon gemacht und das haben wir jetzt in 2020 eben noch deutlich verstärkt. Auf der Finanzierungs-Cashflow-Seite ist im Grunde, sieht man die Rückzahlung eines Darlehens in Texas, was planmäßig eben als Balloon-Payment fällig wurde und dann eben dort zurückgeführt wurde. Dann würde ich an dieser Stelle, ich habe im Grunde über die Auswirkungen von Corona und die Neuaufstellung der Voltabox gesprochen, ich würde an der Stelle an Herrn Pampel überleiten, der quasi auf Business-Seite sozusagen die Ära nach Corona dann erläutern wird.
Ja, vielen Dank, Herr Zabel. Ich möchte genau an dieser Stelle die weiteren Facetten unseres Gesamtansatzes dieses hinterliegenden Planes aufgreifen, die Produkttechnik zum einen, aber auch Markt und Kunde beschreibt. Wir haben in den letzten Monaten sehr maßgeblich nicht nur die verschiedenen Baukästen, aus denen wir in moduler und flexibler Art und Weise unsere Batteriesysteme seit jeher generieren, überarbeitet, wertanalytisch überarbeitet. Wir haben komplett neue technologische Ansätze mittlerweile zur Verfügung. Erwähnenswert oder herauszuheben ist insbesondere eine komplett neue Generation für unser Batteriemanagementsystem. Das ist eben stark durch Elektronik und durch Software getrieben und abgebildet. Da handelt es sich bei dem Sprung von der Generation 4, die wir eben zuletzt über ein, zwei Jahre dann in Anwendung hatten, zu der Generation 5, nicht um eine Weiterentwicklung, sondern um eine komplette Neuentwicklung mit sehr zukunftsweisenden Mikrocontrollern, die dort zum Einsatz kommen, mit einem ganz neuen Ansatz der Programmierung der Softwarealgorithmen, wo Voltabox mit den Produkten, die wir jetzt daraus auch darstellen können, in ganz neuer Art und Weise funktional und sicherlich auch kommerziell sehr gute, ich sag mal, Grundlagen im Wettbewerb dann auch nutzen können. Bei den Kunden haben wir auch als Teil unseres Ansatzes beispielsweise Abhängigkeiten, Risiken da heraus zu minimieren mit Fronius im Bereich der Intralogistik-Anwendungen ein neues Standbein, die Belieferungen an Fronius, das ist ein weltweit führender Ladegeräte, Hersteller unter anderem eben für das Laden von großen Industriebatterien. Die Belieferungen starten jetzt. Das Ganze auf der Basis oder auf der Grundlage eines langjährigen Zusammenarbeitsvertrages. Mit Etrofit gibt es neue Nachrichten zur Erinnerung. Das ist unser Partner, unser Kunde für die Umrüstung von Omnibussen, die im innerstädtischen Personennahverkehr eingesetzt werden, von eben dieselmotorischen Antrieben auf vollelektrische Antriebe. Die Stadt Landshut hat jetzt unlängst die ersten Busse in Dienst gestellt und das alles schon vollumfänglich ausgerüstet mit den Serienvarianten der Triebsätze, wo eben eine wesentliche Komponente der Batteriesatz hier aus unserem Hause beigesteuert wird. Triathlon als langjähriger Großkunde für Industriebatterien, im Wesentlichen für Fluorförderzeuge, ist nach wie vor eine wichtige Säule unseres Geschäfts. Also da möchte ich auch der einen oder anderen Sorge zuvorkommen, dass da unter Umständen eine Abschwächung aus unserer Sicht, aus Voltabox-Sicht mit diesem Kunden zu verzeichnen sei. Dem ist nicht der Fall. Also wir haben auf gutem, stabilen, hohem Niveau auch zukunftsorientierte Projekte, die wir mit Triathlon realisieren. Das Ganze im Wesentlichen auch dadurch motiviert, dass wir mit neuer Batterietechnologie, ich erwähnte eben die neue Batterie-Management-Generation ganz offensichtlich uns soweit da auch wettbewerbsseitig gut positionieren können und einfach damit kaum Alternativen aus anderer Hand verfügbar sind, im Speziellen auch für Einsätze in der Intralogistik. Mit weiteren Überlegungen aus unserer Forschung und Entwicklung darf durchaus Überlegungen und Ergebnissen gerechnet werden. Ich möchte das so ein bisschen ominös vielleicht formuliert andeuten, dass Voltavox auf dem Weg ist, mit sehr viel weiterreichenden, ganz neuen Technologieansätzen in der Zukunft, vielleicht zum Ende des Jahres ganz bestimmt, aber dann auch im nächsten kommenden Geschäftsjahr, dass wir dort in den Markt eintreten werden mit Technologien, die man vereinzelt hier und da, zumindest in textlichen Veröffentlichungen von bestimmter Seite auch schon mal nachlesen kann. Stichworte wie Design to Pack oder sogar Design to Vehicle möchte ich da mal aufgreifen. Da können wir alle gespannt sein, was wir aus unserem Haus in dieser Richtung demnächst für Lösungen anbieten können. Ich bin da sehr optimistisch, weil ich eben auch sehe, dass vieles von diesen Ideen, die in der Entwicklung sehr weit fortgeschritten bearbeitet sind, auch zu neuen Schutzrechten, also Patentanmeldungen führen. Also noch einmal, da bin ich sehr optimistisch, dass Voltavox damit einen ganz entscheidenden Schritt in Richtung neuer technologischer Führerschaft, auch übrigens mit dem Effekt, dass wir kommerziell sicherlich dort ganz anders in der Wettbewerbslandschaft mit unseren Produkten uns positionieren können. Die Entwicklungsrichtungen sind also nicht nur technologischer Art gewesen, sondern eben auch so, dass wir die Kostenvorteile, die seit Jahren ja zu verzeichnen sind, aus der Richtung der Zellhersteller sehr, sehr schön aufgreifen werden und dann mit begleitenden ähnlichen parallelen Ansätzen so weit treiben, dass auch durch die Weiterveredelung, durch die weitere Wertschöpfung am Ende ein Batteriesystem aus unserem Haus auch preislich äußerst wettbewerbsfähig angesehen werden darf.
Ja, Herr Stabel. Ich darf an dieser Stelle dann vielleicht einmal das gehörte Revue passieren lassen und die eine kleine Zusammenfassung eben abgeben. Die Voltavox hat sich in den vergangenen Monaten, also in einem Prozess, der mittlerweile über ein Jahr andauert, strategisch in vielen Bereichen vollkommen neu aufgestellt. Als Beispiel im Grunde, wir haben uns finanziell umstrukturiert, wir haben die Themen, die ernsthaft an der Tagesordnung waren, uns den Themen gewidmet. Wir haben methodisch neue Konzepte eingearbeitet, das Alte hinterfragt und eben nichts so belassen, nur weil es eben in der Vergangenheit schon immer so gemacht wurde. Wir haben uns auf der vertrieblichen Seite anders aufgestellt, haben an der Entwicklung unserer Kunden und an der Verbreiterung der Kundenbasis gearbeitet und hier eben neue Konzepte zielgerichtet eingebunden und nicht zuletzt, und Herr Pamplatz erwähnt, auf technischer Seite eben massive Fortschritte gemacht, um eben der Zeit ein wenig voraus zu sein, was man eben als Voltavox eben auch sein muss. Insoweit haben wir heute schon an der Zukunft gearbeitet, der Voltavox, und haben die Schritt für Schritt besser gemacht, machen das weiter unermüdlich. Es ist eben nicht so, dass wir das heute als abgeschlossen ansehen. Wir haben in der Präsentation, die Ihnen vorliegt, das Ganze The New Voltavox genannt. Es ist eben ein Weg, der andauert und der eben nicht als ein Restrukturierungsprojekt anzusehen ist, der mit 12 Monaten Laufzeit und jetzt abgeschlossen ist, sondern das ist eben, wir arbeiten weiter in der Zukunft und werden auch in Zukunft die Themen immer wieder hinterfragen und immer wieder auch an uns arbeiten, wenn es eben an der Zeit ist, das zu tun. Das spiegelt sich im Forecast für dieses Jahr eben für 2020 auch wieder. Wir haben dargelegt, dass wir mit sehr, sehr konservativen Zahlen und Ansichten eben an die Bewertung rangehen. Wir haben eine sehr hohe Bandbreite bewusst genommen, weil aufgrund der Corona-Effekte, die eben auch heute noch andauern und eben auch in vielen Bereichen ja andauernde Kurzarbeit eben darlegen, für uns ist noch nicht final also messbar ist, wo wir zum Jahresende eben uns einordnen müssen. Unser Forecast auf Umsatzseite mit 25 bis 45 Millionen ist auch eben deutlich davon abhängig, wie viel Kapital uns für eine Finanzierung dieses Umsatzes zur Verfügung steht. Wir haben es Sie können es im Prüfungsbericht nicht, aber im Testat im Grunde nachlesen und in der Veröffentlichung, dass das Wachstum der Voltabox und vor allem das Wachstum der nächsten Jahre von Kapital abhängig ist. Und mit dem Tag gestern, also mit der Veröffentlichung und mit dem Testat des Abschlusses, kann man eben diese Themen Eigenkapital, Fremdkapitalfinanzierung vorantreiben und eben jetzt offensiv in die Realisierung bringen. Das ist eben das, womit wir im Moment uns dann jetzt im nächsten Step weiter beschäftigen. Nichtsdestotrotz haben wir ein Going Concern für 12 Monate eben, was das Testat aussagt. Das heißt im Grunde, wenn wir mit den Mitteln, die wir haben, sinnvoll und klug haushalten, dann hat die Voltabox in erster Linie erstmal keinen Finanzierungsbedarf, aber eben auch keine Wachstumsmöglichkeit. Wir werden dieses Jahr eben aufgrund der geringen Volumina von Umsatz, vom Umsatz her, kein positives EBITDA generieren können, haben das ganz klar dargestellt, haben aber auch dargestellt im Geschäftsbericht, wie es in der Zukunft aussieht und wann man eben auf EBITDA-Seite den Break-Even realisieren kann. Genau. Dann würde ich an dieser Stelle auf die Q&A-Runde quasi überleiten, dass Sie quasi in dem Moment jetzt Fragen stellen können, auf die wir dann einzeln quasi antworten würden. Dankeschön.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefontastatur. Wenn Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie 9 und Stern ein zweites Mal. Die erste Frage kommt von Carsten Ilken von Bankhaus Lampe.
Ja, hallo, guten Morgen. Ein Thema, was Sie gar nicht angesprochen haben, ist jetzt den Verkaufsprozess bisher seitens Paragon. Können Sie da ein Update geben? Einfach mal sagen, wie viele Investoren sind im Rennen aus Ihrer Sicht, wie viel zeitliche Schiene und vielleicht auch, ob Ihre 5-Jahres-Planung, die Sie uns hier zeigen, ob das die Basis für die Bewertung im Verkaufsprozess ist.
Ja, an der Stelle würde ich gerne antworten. Die Voltabox ist ja das zu verkaufende Objekt, deswegen müssen wir an dem Moment ein bisschen mit Insider-Informationen seitens unserer Muttergesellschaft aufpassen. Das Management der Voltabox ist aber in diesen Verkaufsprozess natürlich aktiv eingebunden. Wir haben diverse Management-Meetings und Calls gehabt und eben ja gut Q&A-Runden etc., sodass wir den Prozess sehr gut überblicken können. Zu den konkreten Investoren können wir an der Stelle nichts sagen oder potenziellen Investoren können wir an der Stelle nichts sagen. Unseres Erachtens ist es, und das hat, meine ich, die Paragon eben auch verlautbart, ja ein Prozess, der noch in Kürze sozusagen oder in der nächsten Zeit zum Abschluss kommen soll. Das würde ich an der Stelle auch so stehen lassen. Wir haben als Management der Voltabox mit den Gesprächspartnern, die wir eben haben, insgesamt, also mit jedem Einzelnen, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also wir können es uns mit jedem Einzelnen sehr gut vorstellen, zusammenzuarbeiten. Es ist natürlich in erster Linie erstmal ein Aktionär und man muss eben daraus schauen, welche Effekte sich für die Voltabox da ergeben können. Sind da absolut aufgeschlossen, haben dieses das Modell, was Sie eben sehen für die Umsatz- und EBIT-Planung, ist auch genau das Modell, was wir gegenüber Investoren als Management eben als Unternehmensplanung abgeben und korreliert da miteinander. Also das ist exakt das Gleiche, natürlich vom Informationsgehalt ein wenig höher, das ist klar, aber ist das die Basis identisch.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, was Ihren Umsatzguidance für dieses Jahr angeht, diese 25 bis 45, sagen Sie, das hängt ja auch vom Eigenkapital oder von der Kapitalausstattung ab. Und da spielt dieser Investor ja wahrscheinlich eine sehr wesentliche Rolle. Oder sehen Sie auch eine Möglichkeit, ohne diesen Investor Kapital einzusammeln?
Ja, das ist in der Tat eine schwierige Gesamtsituation. Wir hatten bis gestern im Grunde ja erstmal, also ohne Testat und ohne Abschluss quasi, war das Thema Kapitalzuführung schwierig. Aber arbeiten da im Moment an Lösungswegen, die wir auch parallel schon vorangetrieben haben. Sicherlich ist es so, dass wir in jedem einzelnen Investoren-Meeting, also mit jedem potenziellen Investor, dieses Thema, wenn Voltabox wachsen möchte, ist Kapital erforderlich. Das kommunizieren wir sehr offen, auch über den Kapitalbedarf, der eben sich daraus ergibt, sodass das im Rahmen von sehr aufgeschlossenen Diskussionen auch erörtert wird und auch bestätigt wird, also auch die Beträge dahinter genau bestätigt sind, sodass das jedem Investor bekannt ist. Die Frage, die uns eben, oder die Unsicherheit, die bei uns jetzt eben existiert, ist eben die Zeitfrage. Also wann wird ein neuer Investor vorhanden sein, der sich dann eben in dem Moment bereit erklären könnte, da einen Cash-Support eben zu leisten und das Wachstum zu finanzieren. Auf der anderen Seite sind wir als Vorstände der Voltabox nicht nur ja auf diesem Investoren-Denkprozess, weil die Vorstände der Voltabox ja eben auch das Wachstum der Voltabox unabhängig von den Investoren realisieren müssen, sodass wir eben hier auch an verschiedenen Prozessen parallel arbeiten, um das zu realisieren und wobei es jetzt sehr früh ist, da konkrete Dinge zu bringen. Aber wir haben das, ja, das ist eine unserer Hauptbaustellen im Moment, könnte man sagen.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, also ohne externes Kapital halten Sie einen Umsatz von 25 Millionen für realistisch und mit Kapital ist die 45 sozusagen möglich.
Korrekt, das würde ich im Moment so sehen, ja.
Aber das Ganze ist ja insofern sportlich, das ist ja eine breite Range von 20 Millionen Unterschied und das Jahr ist ja gar nicht mehr so lang.
Wir haben ganz bewusst jetzt quasi in der Veröffentlichung für Q1 und auch 2019 eben diese Bandbreite noch aufrechterhalten. Ich gehe davon aus, dass wir eben Anfang September, wenn wir Q2 veröffentlichen und bis dahin sind es ja über den Daumen 2 Wochen knapp, ein Gefühl dafür haben können, inwieweit die Finanzierungsaktivitäten aufgrund des Testats jetzt eben weitergehen, sodass wir diese Bandbreite entsprechend da schon deutlich einschränken können. Das ist die Absicht, die wir für September quasi Anfang September haben. Im Moment ist es aber eben noch ein, ja, es ist spät im Jahr, das ist so, aber es ist auch noch genug möglich. Das ist eben die Hauptsituation im Moment.
Und dieses EBITDA, die Marge, die Sie uns hier zeigen, sowohl für 2020 als auch für die kommenden Jahre, gilt die am unteren Ende der Spanne, am oberen oder in der Mitte? In der Mitte.
Die Definition heißt ja für 2020 höchstens minus 6%, insoweit ja am klar das obere Ende der Bandbreite zu sehen, wenn wir und für die Folgejahre ist es im Grunde auf die dargelegte Umsatzgröße bezogen, also die Gesamtgröße, sicher plus Potenzial, wobei eben also die angegebene Größe in der Umsatzplanung für 2020 bis 2025 nicht den Nominalwert des Umsatzes darstellt, sondern eben schon ein mit Abschlägen verarbeiteter Umsatz, sodass wir aufgrund der Basis, und wir haben eben aus der Vergangenheit von Projektverschiebungen gelernt, davon ausgehen, dass der Umsatz der Zukunft, der dort steht, realistisch ist, weil natürlich bei einem Projekt immer eine Verschiebung passieren kann, die aber eben durch diesen Abschlag eben auf über alle Projekte bezogen quasi dann eben da kompensiert werden kann.
Das habe ich jetzt für die kommenden Jahre nicht ganz verstanden. Also ist dieses EBITDA so ein bisschen auf den mittleren Umsatz gerechnet oder das, was Sie uns hier als safe oder sicher zeigen?
Das EBITDA ist auf die Größe gerechnet, Potenzialumsatz plus sicheren Umsatz. Also die Gesamtgröße, die dort steht, wobei die Gesamtgröße, die dort steht, nicht die Nominalgröße ist, sondern eben eine bewertete Größe mit Abschlägen verarbeitet.
Okay. Und dann nochmal, was Ihre Kundenverbreiterung angeht, in der Fortschritt, können Sie uns sagen, wie viel Umsatz Triathlon im letzten Jahr beigetragen hat in etwa und vielleicht auch im ersten Quartal wahrscheinlich dann gar nicht, so wie ich den Umsatz sehe. meine Vermutung, also den Beitrag von Triathlon und dann auch in der Planung, also wie groß ist der Beitrag von Triathlon in der Planung und vielleicht auch von Fronius, von Itrofit in etwa, ja, so eine Größenordnung. Das wäre prima. Danke.
Also wir haben im 2020, also im Q1 mit Triathlon in der Tat keinen Umsatz realisiert. Das darf man an der Stelle sagen. Wir haben für die zukünftige Planung im Bereich Intralogistik eben mit den beiden genannten Hauptkunden kalkuliert, haben mit dem Kunden Fronius quasi das Wachstumsszenario unterstellt, mit dem Kunden Triathlon eben auch kein Wachstumsszenario, um eben ganz konservativ da dran zu gehen, eingeplant, haben sogar quasi künftige Effekte aus einer Marktwertreduzierung durch Zelleinkäufe unterstellt, um da eben wir haben die Volta-Box als Wachstumsunternehmen und wenn Sie jetzt zusätzlich andere Unternehmen in die Umsatzplanung reinnehmen, die auch Wachstumsunternehmen darstellen, haben Sie immer eine Doppelung von Wachstumseffekten, auf die Sie quasi aufbauen. Das wollten wir umgehen, indem wir eben sagen, bei bestimmten Unternehmen reicht uns quasi ein stabiler Beitrag aus, um eben nicht zu viele Wachstumseffekte im Gesamten zu berücksichtigen, weil die ja eben auch wieder Risiken beinhalten.
Okay. Und dann noch letzte Fragen zu den Finanzen. Wir haben im ersten Quartal, glaube ich, rund 5 Millionen CapEx ausgegeben. Wofür war das? Und die ausstehende Forderung noch von Triathlon, wie viel Geld da noch kommen kann.
Also wir haben im ersten Quartal haben wir von der Muttergesellschaft ein Grundstück erworben, haben das quasi mit offenen Posten, die auch im 2019er Abschluss ja ausgewiesen waren, verrechnet, sodass wir quasi jetzt Eigentümer des Grundstücks in Nordhagen sind für das potenzielle Bauprojekt der Volta-Box, wobei wir im Moment keine Investition in dieses Bauprojekt für das weitere Jahr sehen. Also wir haben das Grundstück gesichert, haben das auch im Rahmen der Investoren-Meetings, die wir eben mit den potenziellen Neuinvestoren oder Großinvestoren haben, adressiert, dass das vorhanden ist, aber haben da keine Investitionsplanung konkretisiert, weil im Moment die Kapazität hier am Standort auch ausreicht. Das erstmal so weit dazu.
Ja. Also wir haben knapp 5 Millionen für das Grundstück ausgegeben im Q1.
Wobei es kein Cash-Effekt ist, ne, weil wir offene Forderungen quasi verrechnet haben mit dem Grundstück und dann, wir haben kein Geld sozusagen dafür Cash bezahlt.
Und die offenen Forderungen kamen woher noch?
Das waren historische Forderungen, die wir sogar noch aus 2018 resultierten mit Paragon. Die dort eben auch
Den Umsatz, den Sie damals mit Paragon gemacht hätten.
In 2018, das können wir mal nachliefern, was das genau war. Ich meine, das waren, das haben wir aber auch geschrieben im 18er Bericht, diese Mietvorauszahlung, die wir Ende des Jahres geleistet haben. Die hat sich ja im weiteren Jahresverlauf quasi verändert von Mietvorauszahlung, weil eben diese Tüchtigung dieses Gebäude in Nordhagen, wo wir jetzt über das Grundstück sprechen, ja nicht passiert ist, in eine Forderung und die haben wir quasi auf der einen Seite verrechnet und das andere sind quasi Intercompany-Dienstleistungen, wo wir eben teilweise Dienstleistungen für Paragon erbringen und umgedreht und so hat man quasi am Ende des Tages, das machen wir immer mal, eine Aufrechnungslage gegenseitig und die haben wir quasi gerade gezogen, um eben vor dem Hintergrund auch jetzt vor dem Verkaufsprozess da im Grunde einen sauberen Abschluss zu finden.
Okay, alles klar. Vielen Dank.
Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern jetzt. Die nächste Frage kommt von Christian Glober von Hauck und Aufhäuser.
Ja, hallo, guten Tag. Vielleicht können Sie mir nochmal in Erinnerung rufen, was Sie jetzt tatsächlich an liquiden Mitteln zur Verfügung haben. Sie haben die 5 Millionen Cash zum Jahresende. Und was kommt möglicherweise noch an ungezogenen Kreditlinien hinzu? Gibt es auf diesen Kreditlinien Covenants? Und was glauben Sie, wo in der Free Cashflow schlussendlich dieses Jahr landet? Also schlussendlich können Sie mir sagen, was Sie an Kapitalbedarf haben, wenn wir mal den potenziellen Investor außen vor lassen?
Also jetzt versuchen wir mal die Fülle der Fragen ein wenig zu ordnen. Also wir haben in Q1 haben wir reported eine Liquiditätssituation von knapp unter 2 Millionen. Das war, hat sich das und quasi den Endwert zum Juni, den kriegen Sie in einer Woche oder in zwei Wochen dann quasi zur Veröffentlichung. Das ist im Grunde eine relativ stabile Größe im Moment, die sich immer mal wieder leicht verschiebt, aber halt keine großen Änderungen unterliegt. Die Voltabox selber hat keine Darlehen, also Fremdkapitalinstrumente, die Covenants aufweisen. Insoweit haben wir da keine Schwierigkeiten und da im Grunde risikolos orientiert. Wir haben mit den Investoren durchaus den Kapitalbedarf besprochen. Den würde ich an der Stelle jetzt nicht darlegen wollen. Wir gehen davon aus, dass der Free Cashflow zum Jahresende negativ sein wird. Allerdings natürlich nur in dem Rahmen, wie es quasi auch die Liquiditätssituation am Ende erlauben wird. Von daher können Sie, wenn Sie den Endwert 2019 wissen, auch die Obergrenze quasi für den Free Cashflow im negativen Bereich wissen. Also ich würde davon ausgehen, in einer Bandbreite von 0 bis minus 5 Millionen, dann quasi die rechnerische Größe, von der wir ausgehen können im Rahmen der hohen Konzernbestätigung, also der absoluten Worst-Case-Liquiditätsplanung, bei der wir immer nur unterstellen, was für einen Umsatz braucht man mindestens, um überleben zu können. Das ist so unser Szenario, wie wir seit Ende letzten oder Mitte letzten Jahres im Grunde die Cash-Situation steuern und eben auch in Corona dadurch keinen Effekt, also keinen negativen Cash-Effekt sozusagen hatten und keine Anpassungsbedarfe aufgrund dieser Liquiditätsplanung, also nicht für die Gesamtplanung, also sozusagen eine zweite Planung nur für Cash. Da ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die Cash-Situation, so wie sie jetzt ist, bis zum Jahresende stabil bleiben müsste. Aber dann haben Sie im Grunde, wenn Sie mit 5 Millionen gestartet sind, jetzt bei 2 sind, die stabil bleibt, da schon ein Effekt von ungefähr minus 3 Millionen Euro.
Und was haben Sie jetzt noch an frei verfügbaren Kreditlinien?
Das ist ungefähr die Größe, die Sie quasi zum 30.06. Sehen können, die Sie in zwei Wochen bekommen.
Okay, und darüber hinaus gibt es keine weiteren Mittel, keine weiteren Kreditlinien, auf die Sie zugreifen können?
Nee, das habe ich vorhin ja ausgeführt. Also wir arbeiten im Moment an Eigenkapital- und Fremdkapitaloptionen, die eben aber Voraussetzung war eben die Testierung des Jahresabschlusses, die jetzt ja erfolgt ist. Und arbeiten da intensiv an Möglichkeiten. Wenn wir da sag mal, Richtung Abschlussnähe sind, werden wir sicherlich darüber deutlich berichten können.
Okay. Und jetzt haben Sie die Restrukturierungsmaßnahmen weitestgehend abgeschlossen. Wo liegt denn heute der Break-Even-Point?
Das kann man im Rahmen der, wir können mal eben in die Präsentation reingehen, die wir gegeben haben. Da steht ein Quer drin. Wenn man im Grunde in der Präsentation das Jahr 2021 sich anschaut, sieht man, dass bei einem Umsatz von ungefähr 80 Millionen Euro das EBITDA positiv ist. Und EBIT ist hier eben nicht reported. Ein positives EBIT ist ab einer Größe von knapp unter 100 Millionen quasi in dem Moment auch dann positiv. Das wird ein Jahr später eintreffen. Also man hat meines Erachtens 2021 wird man ein Break-Even im EBITDA hinbekommen und 2022 dann auch im EBIT.
Okay. Und wenn ich mir für dieses Jahr Ihre Guidance anschaue und gucke mir den Midpoint an, ungefähr 35 Millionen, können Sie mir auch nochmal ein Gefühl geben, bitte, es geht einfach nochmal um die Kunden, wie sich das in absoluten Zahlen auf Ihre Kunden runterspiegelt? Also das müsste ja eigentlich eine Größenordnung sein, die vorher Triodlon allein gemacht hat. Man fragt sich so ein bisschen, wo sind diese ganzen Umsätze mit den Kunden hin? Genauso bei Komatsu. Dann sprachen Sie eigentlich schon damals von weitergehenden potenziellen Projekten, ja, zum Beispiel die E-Bikes oder auch Hafenfahrzeuge-Applikationen in Amerika. Aus all diesen Projekten ist schlussendlich überhaupt kein Umsatz generiert worden und zukünftig vermutlich auch nicht. Wie werden diese 35 Millionen Euro Umsatz mit Point of Guidance 2020 auf Ihre Kunden runtergebrochen in absoluten Zahlen? Ungefähr eine Größenordnung wäre toll zu verstehen.
Herr Glover,
wenn Sie keine Kunden nennen können, zumindest vielleicht die Endmärkte.
Also die Verteilung anteilig, die wird grob in etwa so sein, wie wir das aus den letzten Jahren halt auch kennen. Also die Schwerpunkte in der Intralogistik oder der Schwerpunkt wird dominiert, gefolgt von Bus und Mining und Starterbatterie. Lösungen. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wir haben seit etwa Ende Februar eine Situation nicht nur hier bei uns im Unternehmen Voltabox, sondern insgesamt zu verarbeiten oder damit umzugehen, die aus der Corona-Pandemie herrührt. Wir haben signifikante Verschiebungen bei Abrufen von Kundenseite. Sie haben jetzt Triathlon als Beispiel gerade mehrfach genannt. Selbstverständlich, so wie wir hören, ist es auch so, dass im Verkauf von Industriebatterien für Gabelstapler durch Triathlon entsprechende Einbußen und Bestell- und Umsatzeinbrüche für Triathlon zu verzeichnen waren, wie für fast jedes Unternehmen, die sich am Ende dann durchschlagen. Also wir haben faktisch jetzt ein halbes Jahr mit ganz deutlich reduzierten Abrufen hier zu tun, die eben aus dieser weltweiten Pandemie herrühren. Wir spüren allerdings, dass sich das wieder in Richtung Normalität korrigiert. Wir haben nicht zuletzt deswegen seit Anfang Juli, seit dem 1. Juli, hier sämtliche Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen können und sind dann auch nach bereits einer Woche in den Zweischichtproduktionsbetrieb wieder übergegangen. Also ich kann sagen, dass wir per heute relativ nah an unserer normalen operativen Auslastung und Tätigkeit angelangt sind, die wir eigentlich fürs ganze Jahr planerisch unterstellt haben. So, und dieses halbe Jahr dazwischen, der nicht realisierte Umsatzanteil aus diesen beeinflussenden 6 Monaten, der wird sich natürlich dann auch in der Jahresgesamtbilanz entsprechend zeigen. Und das ist im Wesentlichen der Grund, warum wir da in dieser Bandbreite, wenn man da mal die Mitte jetzt einfach beispielhaft von 35 Millionen, Sie hatten es ja eben auch genannt, anschaut, das ist der Grund dafür. Es ist also nicht so, dass da die Märkte grundsätzlich wegbrechen, dass unsere Technologie nicht mehr gefordert ist, ganz im Gegenteil.
Das ist natürlich so ein bisschen die Befürchtung, weil ich hatte Sie jetzt auch verstanden, dass Sie zuvor ausgeführt hatten, dass Sie mit dem Kunden eigentlich kein weiteres Wachstum planen. Und zuvor hieß es im Prinzip...
Das ist mehr strategischer Natur gewesen, Herr Glover. Wir haben ja eben eine große Abhängigkeit in den letzten Jahren mit diesem Kunden Triathlon gehabt. Das ist zum einen gut, ja, weil man da, ich sag mal, sehr stabil über viele Monate hinweg einen gleichbleibend hohen Umsatzanteil realisieren konnte. Aber bei kleinsten, ich sag mal, Schwankungen, so wie wir das jetzt eben auch zu verzeichnen haben, ist so eine Abhängigkeit dann auch wiederum das Gegenteil von positiv. Und einfach aus Risikominimierung haben wir ja aus strategischer Überlegung heraus eben einen zweiten Großkunden in diesem Bereich gezielt gesucht und auch aufgebaut mit Fronius, einfach um diese Technologie, also in Form unserer Produkte, einfach breiter verteilt auch in den Markt zu kriegen, um da eben, falls ein Abnehmer da aus irgendwelchen Gründen etwas reduziert, um da nicht dann unmittelbar diese gravierenden Auswirkungen zu haben. Also das ist der Hintergrund, ja.
Man muss das in Richtung des Planungsansatzes so verstehen, dass wir mit Triathlon nicht das Ziel haben, den Umsatz auszuweiten, Also als Zielgröße, aber wenn das natürlich passiert, dann passiert es. Ne? Also wenn ein Triathlon zu uns kommen würde und eben größere Abrufmengen platziert, dann würden wir uns sicherlich nicht dagegen sperren, haben es uns aber nicht als Ziel gesetzt, den Anteil zu vergrößern. So muss man die Planung dann, und das haben wir in der Planung eben so unterlegt, dass unsere Zielsetzung eben dahinter steht. Also so ist der Ansatz sozusagen.
Aber auch Komatsu hat hier anscheinend seinen ursprünglichen Auftragsbestand reduziert bei Ihnen. Es ist so ein bisschen die Frage, ob das nicht auch technologisch auf Produktseite Fragen aufwirft.
Also ich hatte es eingangs... Eine
größere Stornierung im Auftragsbestand?
Nein, ganz im Gegenteil. Es gab Verschiebungen und auch Reduzierungen in der Anzahl der Abrufe bei vielen unserer Kunden. Beginnend in den Monaten März und April, und wir sind jetzt in einer Phase, wo diese Haltung oder die Bestellabrufe selber wieder in die Normalität, in die Größenordnung der Normalität übergehen. Also keine Reduzierungen mehr und keine zeitlichen Verschiebungen. Ich würde eigentlich so weit gehen wollen, zu sagen, dass das Schlimmste jetzt überwunden ist. Zu Komatsu lassen Sie mich auch noch kurz das aufgreifen, was Sie gesagt haben. Also es hat dort ein internes Review gegeben, was letztlich zur Folge hatte, dass sicherlich für etwa ein halbes Jahr die weitere Vergabe neuer Projekte, die per se im Rahmenvertrag, den wir ja 2015 geschlossen haben, die da benannt waren, aber die das Auslösen, das Starten der planmäßigen Entwicklung für Batteriesysteme weiterer Fahrzeuggattungen, die war halt ausgesetzt. Im Ergebnis hat aber Komatsu seine eigene Strategie zur Elektrifizierung des Portfolios bestätigt. Warum das dort eben einer neuerlichen Bewertung unterlag, da müsste man Komatsu näher fragen. Man wollte selber möglicherweise gucken, wie die Markttrends im Bereich des Bergbaus oder von Bergbaumaschinenherstellern grundsätzlich seit 2015 sich weiterentwickelt haben. Wichtig war für uns, dass das eben nicht zu einer gänzlichen Korrektur führte, sondern im Gegenteil, die Strategie bestätigt wurde. Es ist mit dem Jim Krellner, ein hochrangiger und langjährig bei Komatsu in verschiedenen wichtigen Positionen arbeitender Manager, eigens eingesetzt worden mit sehr weitreichenden Kompetenzen, also im Vergleich zu vorher, der direkt dort auch dem CEO berichtet, um dieses Programm zu beschleunigen und zu intensivieren. Also wir haben jetzt eher ein Anziehen als ein weiteres auf der Bremse stehen. Das merken wir auch. Die Häufigkeit der Projekt-Team-Gespräche unserer Kollegen in Austin mit eben verschiedenen Fraktionen aus Komatsu heraus hat deutlich zugenommen. Und wir werden also da nicht in Frage gestellt mit unserer Technologie, sondern sind umfassend bestätigt worden. Also auch die Lösungen, die von Voltabox bis dahin eben eingesetzt wurden, sind einem sehr weitreichenden Wettbewerbsvergleich unterzogen worden und bestätigt worden. Also das kann ich an dieser Stelle berichten. Insofern bin ich da wirklich sehr guter Dinge, dass nach diesem Innehalten, nach diesem Luftanhalten, wir da tatsächlich jetzt eine relativ gute Perspektive für die Zukunft haben, auch im Bereich der Bergbauanwendungen.
Okay, vielen Dank.
Bitteschön.
Es liegen keine weiteren Fragen vor. Wir haben keine weiteren Fragen.
Dann würde ich mich an dieser Stelle für Ihre Teilnahme bedanken, für die offene Diskussion und für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Herzlichen Dank an der Stelle und ja, bis dann.
Ja, vielen Dank und ich denke, wir dürfen uns auf die Möglichkeiten, die wir jetzt grundlegend uns erarbeitet haben, für die Zukunft insoweit jetzt freuen. Ich hoffe, dass Herr Zabel und ich auch dann im weiteren Finanz- oder Kapitalmarktveranstaltungen später in diesem Jahr für den einen oder anderen jetzt von Ihrer Seite für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen dürfen. Ja, vielen Dank für heute und alles Gute.